Liebe Geschwister, ich begrüße alle ganz herzlich, alle zu dieser Bibelstunde, alle, die hier heute erschienen sind, auch alle, die zu Hause mit anhören. Und wir wollen das Wort Gottes betrachten. Wir haben jetzt auch eben gesungen, dass Jesus kann jederzeit kommen, sei allezeit bereit. Und das ist eine Absicht des Wortes Gottes, uns auch dazu darauf auszurichten, dass wir auch alle Zeit bereit sind auf das Kommen des Herrn. Und nun, bevor wir mit der Bibelstunde beginnen, lass uns noch aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, für dein Wort, welches du uns offenbart hast, geschenkt hast, und dass wir dürfen dein Wort lesen und uns immer wieder, jedes Mal danach ausrichten. Und wir warten auf dich, wir möchten bereit sein, wenn du kommst. Wir möchten dir begegnen und dir entgegen mit Freuden gehen. Herr Jesus, bitte segne jetzt auch diese Bibelstunde. Wir bitten dich, dass du uns deinen Segen dazu schenkst und rede du zu uns durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Amen. So, jetzt wollen wir zu unserem Text gehen. Wir lesen den Abschnitt vor aus Titus Kapitel 1, schlagen wir auf, Verse 1 bis 8. Diesen ganzen Abschnitt lesen wir durch und dann sprechen wir über die einzelnen Texte. Titus Kapitel 3 von 1 bis 8. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Nun zuerst mal zur heutigen Bibelstunde. Heute müssen wir ein bisschen improvisieren. Also es durch ein kleines Missgeschick ist so geworden, dass eigentlich ich stehe heute hier nicht vorbereitet für die Bibelstunde und muss jetzt praktisch einspringen. Und jetzt müsst ihr mir alle helfen, wie wir jetzt heute diese Bibelstunde machen und wie weit wir kommen werden. Ich fasse kurz zusammen, was bis jetzt gemacht wurde von der vorletzten Bibelstunde. Von der letzten Bibelstunde war ich ja nicht dabei. Wir waren auf der Familienfreizeit. Und dann bitte ich um eure Mithilfe. Und dann weiter schauen wir die weiteren Texte an. Der ganze Abschnitt hier, dieser längere Abschnitt von 1 bis 8, der steht unter dem, kann man sagen, so ein roter Faden geht da durch. Das Apostel Paulus beschreibt noch einmal die Bedeutung der guten Werke. Das mit den guten Werken haben wir immer Probleme als Christen. So, entweder Christen versuchen durch die guten Werke sich den Himmel verdienen, vor Gott gerechtfertigt zu werden. Das ist ein Problem. Oder Christen sagen, gute Werke braucht man nicht. Die sind nicht wichtig. Die sind unnötig. Beide diese Einstellungen sind falsch. Beide Einstellungen, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Es stimmt, dass mit guten Werken kann man nicht in den Himmel kommen, das stimmt. Es stimmt, dass durch die gute Werke man kann nicht vor Gott gerechtfertigt werden. Das stimmt. Aber das stimmt nicht, dass man die gute Werke nicht mehr braucht, dass sie nicht nötig sind, dass sie jetzt, das ist oft so gesagt oder verstanden. Im Alten Testament, da waren die guten Werke wichtig. Aber im Neuen Testament, wir sind unter der Gnade, da braucht man die guten Werke nicht. Das ist natürlich ein völliger Irrtum. Und hier lesen wir, haben wir auch in unserem Text, gerade Kapitel 2, Vers 15, der letzte Vers, Vers 14, da werden die guten Werke erwähnt. Und gleich Kapitel 3, Vers 1 und Vers 8 wird erwähnt, dass wir dazu sind, um gute Werke zu tun. Gute Werke haben eine Bedeutung im Plan Gottes und es ist wichtig, dass wir diesen Plan Gottes verstehen und dementsprechend auch gute Werke dann tun. Nun, der erste Vers, da ging es um er erinnert uns an unsere Verantwortung oder unsere Beziehung zu Regierenden und Obrigkeiten, damit wir uns unterordnen, damit wir gehorsam sind und zu jedem guten Werk bereit. Christen sollten für jedes gute Werk immer da sein. Man muss nicht viel agitieren unter Christen. Immer für gutes Werk immer da sein. Zum Beispiel jetzt hat man vermeldet, von der Schule helfen, gutes Werk. Und morgen sind da schon 20, 30, 50 Leute stehen schon mit der Schaufel und warten. Wann kann ich damit anfangen? So sollte es sein unter Christen. Für jedes gute Werk immer zu haben. Der zweite Vers sagt, dass sie niemand verlästern, also Paulus erinnert wieder weiter, dass sie, das heißt Christen, dass sie niemanden verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Das war vom letzten Mal der Vers. Ist das richtig, ja, Geschwister? Letztes Mal wurde dieser Vers betrachtet. Wer dabei war beim letzten Mal, kann vielleicht dazu ein paar Gedanken sagen oder auch Fragen dazu gibt es vom letzten Mal. Versuchen wir in diese Fragen einzugehen. Bitte schön. Also vom letzten oder auch vom vorletzten Mal, wenn dazu was jemand möchte sagen, da ist bitte schön eine Hand. Bruder Löwen, bitte schön.
Eine Frage aus dem ersten Vers. Da geht es um gute Werke, gehorsam sein und den Regierenden. Wie verhält sich ein Christ, wenn in der Firma wird gestreikt? Mir ist das nicht klar. Ich bin zwar nicht in dem Alter, wo ich streiken muss, aber wie verhalten sich die jungen Leute in diesem? Dann habe ich die zweite Frage.
Na, zuerst die erste Mal, ja. Die ist schon mal nicht schlecht, ja. Und gar nicht so einfach. Also wenn es gestreikt wird in der Firma, wie sollen sich Christen verhalten, gerade in Beziehung zu diesem ersten Vers? Die Regierenden, Obrigkeiten sich unterordnen, gehorsam sein. Gut, dazu ist wahrscheinlich auch der neunte Vers, Kapitel 2, Vers 9, muss man dazu hineinnehmen. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, zu jeder Hinsicht Ehre machen. So, und jetzt haben wir eine Frage aus unserer Zeit. Ganz sicher, damals, Paulus hat bestimmt mit solchen Situationen nichts zu tun gehabt, dass da die Arbeiter gestreikt hatten, dass da Gewerkschaften gab und dass die Gewerkschaften diese Streiks organisieren und dann praktisch immer dafür sorgen, dass die Arbeitgeber unter Druck gesetzt werden. Und das geht meistens um die Gehaltserhöhung, manchmal geht es auch um Arbeitsbedingungen, Umstände und so weiter. Aber die Frage lautet, wie sollen Christen bei Streiks sich verhalten? Richtig, Bruder Löwen, so ist die Frage, ja? Mhm. Gut. Hat jemand dazu einen Gedanken? Bitte schön. Nicht mithelfen. Wem nicht mithelfen? Wer streikt, ja? Okay. Hat noch jemand einen Gedanken dazu?
Man hilft ja auch. Die Lehrlinge, die waren, dass sie fest übernommen waren und solche Sachen, und das sind ja gute Sachen. Ist ja nicht, dass sie dann gleich auf der Straße steht oder nur ein Vierteljahr arbeiten darf. Die Gewerkschaft macht ja auch Sachen, wo dann auf längere Sicht, und viele Putzfrauen haben viel zu wenig Lohn und die können kaum überleben mit dem Geld. Also dann ist das ja richtig, es ist ja eine gute Sache. Bei manchen Sachen, man sollte halt nicht übertreiben. Aber die Arbeitgeber werden ja nie werden die ja von alleine. Die werden eher Geld drucken oder der Lohn drucken. Und ich denke, Streik ist nichts Verwerfliches.
Also Streik ist gut, wenn man nicht übertreibt, ja? Okay. Gut. Ja. Gibt es noch andere Meinungen dazu? Es ist schon, die Frage ist immer, was wäre, wenn, zum Beispiel, wenn es keine Gewerkschaft geben würde, dann würde nicht gestreikt, und wenn es nicht gestreikt wird, was wäre dann mit den Arbeitslöhnen? Das ist natürlich die Frage, die hängt da, die Antwort weiß
ich
niemand.
Ich denke, es gibt ja auch in der Firma verschiedene, also Vorgesetzte. Es gibt ja also den ganz großen Chef und so weiter, also die Arbeiter, die gehen ja nicht streiken einfach so von sich aus, einzeln. Also ich denke, der Vorgesetzte schickt sie ja streiken. Also die müssen ja auch den Vorgesetzten dann gehorsam sein.
Noch einmal, der Vorgesetzte, nochmal?
Der Vorgesetzte, also jeder Arbeiter geht ja nicht extra alleine streiken. Mhm. Also er tut ja das, was der Vorgesetzte ihm sagt. Er sagt zum Beispiel, morgen um 11 Uhr treffen wir uns da draußen und dann müsst ihr eure Werkzeuge stilllegen und ihr müsst rauskommen um 11 Uhr draußen, treffen uns. Und das ist ja sein Vorgesetzter. Und wenn er es ihm sagt, dann muss er also so gesehen ja ihm auch gehorchen. Also, das ist ja sein Vorgesetzter.
Wenn der Vorgesetzte sagt, morgen streiken wir.
Ja.
Und wenn sein Vorgesetzter sagt, nein, wir streiken nicht.
Bitte?
Wenn sein Vorgesetzter aber sagt, es wird nicht gestreikt, was mache ich dann? Und der ist ja noch höher als mein Vorgesetzter.
Ja, es kommt drauf an, also welche Möglichkeiten hat er. Also man hat ja auch nicht immer alle Möglichkeiten. Das ist je nach Fall bestimmt.
Okay, noch Gedanken dazu? Da ist noch bitte. Ja. Einen Moment, ja.
Ich denke, man muss sich vielleicht zuerst fragen, was ist Gewerkschaft? Ja? Erstens, Vorgesetzter sagt nicht, man soll streiken gehen, das sagt die Gewerkschaft. Ja? Und man soll sich vielleicht fragen, was ist Gewerkschaft? Ist es jetzt vom Teufel oder ist es jetzt von Gutem? Ja? Vielleicht sich mit dieser Frage beschäftigen. Und die Gewerkschaft, die ist ja eigentlich gegründet worden, um für die Rechte der Arbeiter einzustehen. Und so ist es auch heute. Natürlich sind da viele übertriebene Sachen, aber ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man da mitmacht, wenn man sagt, weil jeder von uns möchte ja auch mal Lohnerhöhung haben. Von daher denke ich mal, ist das nicht verkehrt. Aber das ist nur so meine Meinung. Das kann ich nicht jetzt biblisch begründen. Ja.
Also deine Meinung ist, es ist nicht verkehrt zu streiken. Okay.
2. Petrus, Kapitel 2. Vers 13 sagt, seid untertan, also menschliche Obrigkeit und des Herrn Willen, er sei dem König als dem Obersten. Er soll untertan sein allen, in allem. So, das ist Gottes Wille.
Okay, da war noch, möchte, ja, Schwester Zander.
Eine sehr heisere Stimme. Ich weiß, drüben sind wir auf Parade gegangen. Müssten wir gehen. Bin ich gegangen, Geschwister. Ich weiß, das war nicht recht. Ja, und ich nehme, will es der Herr? Will es der Herr oder nicht? Da müssen wir auch fragen. Ich habe 8 Jahre gearbeitet im Betrieb. Jahr für Jahr wurde der Lohn erhöht. Ich habe mit 6 D-Mark angefangen. Und am Ende nach Jahr hat es mir gereicht. Ich habe gesagt, Gott sei Dank. Und will es der Herr, müssen wir fragen. Ist es sein Wille oder nicht?
Okay. So, ja, noch bitte.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in welchem Zusammenhang der Vers steht, den ich jetzt sage. Paulus sagt ja zu den Sklaven, die sollen im Sklavenstand bleiben, es sei denn, sie können auch frei werden, dann können sie auch frei werden in dem Sinne. Ja? Je nach Möglichkeit, wie die Sklaven das auch haben. Jetzt, wenn wir das auf unsere heutige Zeit beziehen, für mich klingt es so, als ob man die rechtlichen Möglichkeiten, die man hat, auch nutzen kann, indem man zum Beispiel in einer Gewerkschaft ist oder für eine Gewerkschaft eintritt, die gesetzlich ja erlaubt ist und auch gewollt ist in dem Sinne. Und deswegen denke ich schon, dass man die Möglichkeiten des Gesetzes ausschöpfen kann. Natürlich ist es auch immer, sollte man, wie auch der Bruder hier gesagt hat, nicht übertreiben. Man soll mit einem reinen Gewissen dastehen, zu sagen, ja, es ist jetzt an der Zeit, dass eine Lohnerhöhung da ist, weil meine Lebenskosten erhöht wurden. Natürlich, wenn man dann immer mehr will und immer mehr will, natürlich, ich denke, das ist teilweise eine Gewissensfrage, wobei es nicht falsch ist, einer Gewerkschaft beizutreten und die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, die der Staat einem auch gibt, in dem Sinne.
Zudem ist es ja auch so, bis es zum Streik kommt, vergehen ja einige Verhandlungen. Also es ist ja nicht so, dass die Gewerkschaft zum Streik aufruft, bevor keiner miteinander gesprochen hat. Also der Vorstand oder die Geschäftsführung spricht mit den Gewerkschaftsmitgliedern oder mit den Vorsitzenden. Jeder hat seine Position und es ist klar, dass die Geschäftsführung fängt hier an und die Gewerkschaft fängt da an und man trifft sich irgendwo in der Mitte. Zusätzlich ist, wie Toli sagt, wenn man beigetreten ist der Gewerkschaft, ist es gesetzlich erlaubt. Man steht sogar unter einem Kündigungsschutz. Die aber nicht beigetreten sind, rein rechtlich gesehen und mitstreiken, sind vom Kündigungsschutz ausgenommen. Also theoretisch könnte dann der Arbeitgeber sagen, du warst nicht auf dem Arbeitsplatz zur Zeit, wo du auf dem Arbeitsplatz sein solltest. In meiner Zeit, jetzt in meiner ganzen beruflichen Zeit, wurde ein paar Mal zum Streik aufgerufen, aber ich habe selber erlebt, also, dass viele gar nicht gegangen sind. Also viele haben gesagt, das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber ich sehe jetzt grundsätzlich, kann es auch nicht, aber ich sehe daran auch nichts Verwerfliches, weil man bewegt sich im Rahmen der Möglichkeiten und jeder rechnet auch damit. Es ist geplant manchmal sogar.
Okay, danke für diese Beiträge. Noch jemand, bitte.
Also ich glaube, über den Arbeitgeber steht auch der Gesetzgeber. Ja? Und der Gesetzgeber sagt, es man kann streiken, ja. Also müsste auch der Firmenchef gehören, also die horchen im Gesetz, wie auch wir alle, und eigentlich ist das denn in Ordnung meines Erachtens, weil also wir müssen dann doch also horchen mehr auf die weiteren Herren, nicht auf die unteren Herren, sondern auf je weiter es kommt, desto wichtiger ist es, ja. Das andere ist es, wollte ich auf ein Gleichnis, wo Jesus sagt von den Lohnarbeiten, also Tageslöhnen, und die stehen auf dem Markt und da kommt einer und tut jetzt werben. Wenn jetzt einen Lohn bietet, wo der nicht einverstanden ist, geht er auch nicht zum Schaffen. Ja? Nur die gehen schaffen, wo sagen dann, okay, der Lohn ist für mich okay. Ja? Und ich glaube, das ist so ähnlich auch hier. Ja? Hier will man nur für einen Lohn weiter schaffen, der einem dann auch passt.
Gut, danke. Ja, noch bitte.
Ich meine, wenn wir als Christen nicht mitmachen beim Streik, aber die alles, also das Gute, mehr Urlaub, mehr Lohn in Anspruch nehmen, dann ist es irgendwo von unserer Seite nicht ehrlich gegenüber den Ungläubigen. Wir nehmen ja alles in Anspruch und mehr Lohn und mehr Urlaub und sonst was ankommt. Dann müssen wir dann auch mitmachen.
Okay, sehr interessante Gedanken alles, ja. So, Bruder John, seid ihr jetzt zufrieden mit der Antwort? Wurde eure Frage beantwortet? Ja, noch bitte.
Für mich ist ein Streik, sag ich mal, so was Ähnliches wie eine Demonstration. Ich bin gegen irgendwas. Und dann ist dann natürlich auch meine Frage, ist es uns als Christen erlaubt, zum Beispiel gegen die sexuelle Vielfalt zu demonstrieren? Das ist jetzt im Prinzip was Ähnliches. Oder muss ich mich dem unterwerfen, was das Land vorgibt, dass wir so unterrichten müssen?
Es gibt auch in Jakobus 5, Vers 4, gibt es eine Bibelstelle, wo die Reichen oder so, die, man kann sagen, die Arbeitgeber sind immer, gehören dazu, zu dieser. Es gibt keine armen Leute, die Arbeitgeber sind. Und die werden hier angesprochen mit folgenden Worten, Jakobus 5, Vers 4. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit, und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Also hier natürlich geht es weder um Streik noch um die Gewerkschaft, aber hier geht es darum, dass diese Ungerechtigkeit, die war damals auch und heute ist auch da, dass der Lohn der Arbeiter wird zurückbehalten, wird nicht alles ausgezahlt. Und ja, das ist das Elend der Welt, dass dadurch einige werden noch reicher und die anderen ärmer manchmal, manchmal auch nicht unbedingt ärmer, aber auf jeden Fall ihnen fehlt, dann fehlt das verdiente Geld. Und das ist ungerecht, das ist einfach ungerecht, auch in Gottes Augen ist es nicht gerecht. Deswegen hier auch dieses Wort, das schreit, dieser Lohn schreit zum Himmel und kommt vor die Ohren des Herrn der Heerscharen, also des Herrn Zebaoth. Das ist ja ein Name Gottes, dass Gott hört dieses Geschrei, wo diese Ungerechtigkeit zu ihm steigt. Ich denke, es wird schwierig sein, wenn wir jetzt versuchen, diese Frage, die Bruder Löwen gestellt hat, mit einem eindeutigen Ja und einem oder eindeutigem Nein zu beantworten. Wir sehen so, die Rentner sind mehr gegen den Streik, man sollte nicht streiten, die jetzt noch aktiv im Dienst sind, und die meistens ist es so, die sind ja natürlich dafür, ja. Und gut, warum das so ist, das ist vielleicht eine andere Sache. Und ich denke, Geschwister, ich denke, diese zwei Meinungen sind da grundsätzlich. Und ich denke, dass beide Meinungen, die sollten ihre Positionen noch mehr überprüfen. Nicht einfach losschießen, wie die Welt es sagt, wie die Welt es tut, auch nicht einfach losschießen, also ich brauche das nicht, dann braucht auch niemand das. Auch so nicht. Sondern versuchen wir zuerst zu beten für die Arbeitnehmer, heute die im aktiven Arbeitsdienst sind und Arbeitnehmer sind, in dieser Frage für unsere Geschwister beten, dass sie weise handeln, nach Gottesfurcht handeln. Es ist verständlich, dass wenn Streik, und Streik ist auch Unterschied, Streik ist eine geregelte Sache, ist vom Gesetzgeber geregelt, also von der Regierung ist es geregelt. Es ist nichts Ungesetzliches, so zuerst mal, ja. Aber das heißt noch nie, dass es richtig ist. Das heißt noch lange nicht. Es gibt viele Dinge, die gesetzlich erlaubt sind und in Gottes Augen sind sie sündhaft. Zum Beispiel Ehebruch ist gesetzlich okay. Kein Problem. Aber in den Augen Gottes ist absolut eine Sache, die auf keinen Fall von Gott oder bei Gott, von Gott toleriert wird. Und es gibt viele Dinge, die der Staat geregelt hat, durch Gesetze erlaubt, geregelt, aber in Gottes Augen, das ist immer noch Gräuel oder ganz, ganz klare Gottlosigkeit. Und, aber der Streik, das ist an sich selbst ist geregelt, obwohl das, wie gesagt, das heißt nicht, das ist, weil der Staat geregelt hat, ist alles okay. Wir müssen tiefer schauen. Wichtig ist, wenn du streikst, was tut sich in deinem Herzen, deinem Arbeitgeber gegenüber? Wenn da Hass geschürt wird, wenn da Zorn geschürt wird gegen deinen Arbeitgeber, wenn da Lästerung geschürt wird, wenn da Unzufriedenheit geschürt wird, Das sind Dinge, die die Bibel ganz deutlich sagt, das sollte nicht sein. Gerade unser Text sagt das. Auch Vers 2, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Also geh zum Streik und erweise Sanftmut. Ja, mach es. Wie man das macht, das ist jedem überlassen jetzt. Aber wir müssen achten, dass nicht dieser, das, was die Welt tut, das ist auf jeden Fall, wie soll ich das sagen, das ist nicht die Frucht des Heiligen Geistes, was in der Welt alles so getrieben wird. Aber wenn ich als Arbeitgeber und jetzt streiken werde, dann muss ich achten, wie ich das mache. Ich darf nicht genau dasselbe machen, was die Welt macht, weil da ist voll Hass. Da ist voll Verachtung, da ist voll Rebellion, da ist voll, auch wenn es sein muss, auch Gewalt wird sein und gibt es alles Mögliche, hat schon gegeben und so weiter. Und da darf ich nicht mitmachen. Aber wo es um Gerechtigkeit geht oder Solidarität, wie schon erwähnt wurde, das sind wiederum andere Dinge. Deswegen jeder muss prüfen, wie er vor Gott, vor Gottes Angesicht, in Gottes Furcht diese Frage für sich regeln soll. Und ich persönlich denke, hier kann man keine pauschale Regel aufstellen, sagen jetzt alle dürfen oder nicht dürfen oder sollen nicht. Jeder soll prüfen, was will ich damit erreichen und wie ich das erreiche, komme ich da nicht in Konflikt mit anderen Geboten Gottes, die Gott sagt, wie ich mich zum Arbeitgeber mich verhalten sollte, nicht nur zum Arbeitgeber, auch zu anderen Menschen. Ich habe auch mal gestreikt, also nicht in unserer Gemeinde, anderswo, als ich noch beim Leicht gearbeitet habe, das war Anfang 80er Jahren, und da gab es auch Streik. Ein paar Tage hintereinander, 3 Tage und dann nochmal. Und ich habe damals wenig was verstanden, worum es da geht und so weiter. Und dann plötzlich kommen, sagen, morgen wird nicht gearbeitet, treffen wir uns da irgendwo beim Bahnhof und. Und bin da einmal gewesen, habe mir das alles angeschaut. Ich war damals ein junger Bursche gewesen. Ich habe sofort verstanden, mein Platz ist nicht hier. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Ich sage nicht, dass alle sollen machen. Am nächsten Tag bin ich auf die Arbeit gegangen. Und weil das ist irgendwie, nein, ich will das nicht. Also ich will da nicht mitmachen mit diesem ganzen Geschrei, mit dieser, man hetzt auf und solche Hassreden hält man da und so weiter. Das hat mich an einiges erinnert, an andere Dinge, die nicht so gut sind. Dann für mich war die Entscheidung klar, nee, ich mache nicht mit. Dann bin ich auch aus der Gewerkschaft gleich ausgetreten. Damals war ich drin, ich dachte, es ist eine Pflicht, alle müssen sein in der Gewerkschaft, aber es hat sich herausgestellt, nee, das ist freiwillig, bin ich ausgetreten, dachte, wozu? Habe ich zwar Geld bekommen für diesen Streiktag da, aber dann bin ich gegangen. Jeder soll selber gucken, wie er das macht. Aber hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Konflikt kommen und Dinge tun, die in Gottes Augen nicht gut sind. Und da geht es nicht um den Streik. Dann geht es nicht um den Streik, sondern geht um dieses, was innen, diese Hass, Lästerung, Streitsüchtigkeit, Grobheit, Frechheit, das ist nicht unser Reich. Das ist nicht die Frucht des Geistes. Also wenn man das alles kombinieren kann, und ja, dann jeder muss Weisheit haben, wie man das richtig machen soll. Ich bin mir hundertprozentig sicher, diese Antwort ist nicht jetzt für alle zufriedenstellend, aber Bruder Jochen, ungefähr ist das Thema so angeschnitten. Ja? Wollen wir weiter daran denken, beten dafür, darüber unterhalten, aber versuchen wir, dass wir die biblische Sicht nicht verlieren, nicht jetzt einfach nur auf die zivile Rechte rüberschwenken und darüber diskutieren. Nein, wir sollen das Wort Gottes damit mit hineinbringen. Wenn ich streike, dann muss es Gott gefällig sein. Meine Art muss Gott gefällig sein. Auch meine Beweggründe müssen Gott gefällig sein. Und vieles muss vor Gott geprüft werden, bevor ich da losgehe. Nicht nur einfach, ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt. Sicher ist es erlaubt, aber wenn ich dabei andere verletze und andere, ja, wenn ich beginne Steine zu werfen oder Molotow-Cocktails oder noch etwas, ja, dann ist es schon eindeutig schon viel zu weit gegangen. Gut, Bruder Löwen, ihr habt da noch eine Frage, habt ihr gesagt. Bitteschön.
Vor ein paar Wochen waren die Wahlen. Wie soll ich mich verhalten, wenn ich nicht weiß, für welche Partei ich wählen soll? Ich kenne Leute, die sagen dann, ich habe das Gott übergeben, ich gehe überhaupt nicht wählen. Ist das richtig? Oder wie verhält man sich, wenn man doch wählen will und nicht weiß, für wen?
Bruder Jan, könnt ihr nicht mal eine biblische Frage stellen? Nee, danke, danke. Die Frage ist gut, ja. Ja, also, Suche der Stadt Bestes, das steht in der Bibel, ja. Wen soll man wählen, wenn man nicht weiß? Ja. Gut, Geschwister, was meint ihr dazu? Mach mal so, ja. So. Wie kann man die Frage von Bruder Johann beantworten? Oder? Ob man überhaupt wählen geht, aus diesem Grund dann, ja. Bitte? Also ich wiederhole, zur Wahl zu gehen, das ist unsere Pflicht, ob ja oder nein, das ist, weil wir das Licht der Welt sind, ja? Richtig, Bruder Jan, ja. Mhm.
Zur Wahl gehen ist unsere Pflicht, aber wählen, was der Herr will, was der Herr sagt, nach seinem Willen tun, das ist das Beste. Mhm.
Mhm. Danke. Bitte? Die Bibel, wir sind mittendrin in der Bibelstunde. Wir wenden die Bibel an. Das ist Bibelstunde. Mhm. Gut, gibt es dazu Gedanken, bitte? Gut, also. Dazu möchte ich dann auch ein paar Worte sagen. Also Christen sollten eigentlich die besten Bürger des Landes sein. So laut, wie auch unser Vers sagt, die Einstellung der Christen zur Obrigkeit, was die Bibel verlangt, also ich weiß nicht, ob es noch irgendwo Ähnliches gibt, wo solche Einstellung verlangt wird. Also ich kenne keine. Ob irgendwelche auch Religion oder jetzt irgendwelche politische Einrichtungen oder sowas oder so philosophische Einrichtungen. Also die Bibel geht sehr, sehr deutlich, sagt ganz deutlich, dass die Regierung ist eine Dienerin Gottes, die Obrigkeit ist eine Dienerin Gottes. Es wird verlangt eine grundsätzliche Unterordnung, den Ordnungen, die da sind. Und die Christen sind darauf ausgerichtet, um das Gute zu fördern, wie auch wir gelesen haben, zu jedem guten Werk bereit und das Gute der Stadt zu suchen. Also die Regierungen, die die Christen verfolgen, das sind eigentlich die dümmsten Regierungen, die es gibt in der Geschichte, die es bis jetzt gab und gibt, weil sie die besten Bürger verfolgen und sie kaputt machen und manchmal vernichten sie und töten und so weiter. Und das ist die größte Torheit, die eine Regierung machen kann, ihre besten Leute einfach vernichten oder ihnen Steine in die Wege setzen. Das bedeutet aber, dass wir als Christen, wir sollen unsere Aufgaben und Pflichten dem Staat gegenüber auch wahrnehmen. Und nicht jetzt, Gott ruft uns auf, jetzt vorbildlich zu sein und das Gute der Stadt zu fördern und. Wir sind das Salz der Erde, das Licht der Welt, aber wir ziehen uns zurück von allen Pflichten und Aufgaben. Und das ist das Problem von uns, die aus der Sowjetunion kommen. Wir sehen in der Regierung immer einen Feind. Die Obrigkeit ist feindlich, weil dort hat sie uns verfolgt. Das ist verständlich. Aber hier verfolgt sie ja uns ja nicht. Aber diese Einstellung ist immer noch da. Die Obrigkeit ist der Feind. Mit dem Feind sollte man nichts zu tun haben. Und so wenig wie möglich Berührungskontakte, so weit wie möglich eine Distanz, das ist am besten immer. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Und obwohl damals, als Paulus lebte, die Regierung war alles andere als christenfreundlich gewesen. Und gerade Apostel Paulus, Apostel Petrus, zur gleichen Zeit haben sie gelebt im Römischen Reich und sie reden solche, geben solche Anweisungen, wie die Christen den Regierungen, der Regierung gegenüber sich verhalten sollen, nicht nur verhalten, sondern einstellen, welche Einstellung sie haben sollen. Und da ist, bis heute gibt es sehr, sehr viel, was wir anwenden sollen und können. Jetzt zur Frage der Wahl, der Wahlen. Die Regierung, natürlich, sie lebt davon, ob sie gewählt wird oder nicht. Das ist also im demokratischen System, wie auch wir in Deutschland haben. Wir dürfen mitentscheiden, mitbestimmen, wer regieren wird. Natürlich, wir wissen, dass letztendlich Gott wird entscheiden. Aber Gott tut das in jedem Land auf andere Art. Da, wo es Monarchie ist, da durch die Geburt wird entschieden, wer weiter regiert. Da macht es Gott so. Da, wo jetzt Demokratie ist, da das Volk, die Mehrheit des Volkes entscheidet, dann Gott macht es eben auf diese Art. Gott ist allmächtig. Also wir können nicht sagen, dass wenn ich zur Wahl gehe, dass ich dann so gesagt Gott die Möglichkeit nicht gebe, zu entscheiden, wer regieren wird. Nein, Gott hat tausende Möglichkeiten, ob ich hingehe oder nicht hingehe. Aber meine Pflicht sollte ich wahrnehmen. Das ist mein Recht natürlich. In Deutschland ist es nicht gezwungen zu wählen. Man darf auch zu Hause bleiben. Aber indem, dass du zu Hause bleibst, du unterstützt auch bestimmte Parteien, bestimmte Entwicklungen, bestimmte Richtungen, die in Gottes Augen vielleicht überhaupt nicht gut sind. Deswegen, Bruder John, ich bin überhaupt kein Politiker, ich werde nicht fähig sein, jetzt eine politische Antwort zu geben auf diese Frage. Aber vielleicht hier ein Gedanken dazu, dass ob man wählt oder nicht wählt, ja, Entschuldigung, zuerst mal, ob man wählt, wenn man wählt. Wir Christen, wir sollten unbedingt darauf achten, welche Werte vertritt die und die Partei, die ich wählen werde. Natürlich, wenn wir unsere Parteien durchnehmen, das ist schwierig. Jede Partei hat etwas Gutes, nicht jede. Manche Partei hat nichts Gutes, aber manche haben etwas Gutes und dann ist immer etwas, womit wir überhaupt nicht zurechtkommen können. Und das ist schwierig. Und das ist sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich muss man hier nach dem geringsten Übel sich richten oder sonst irgendwie, aber es gibt bestimmte Dinge, wo Parteien ganz offensichtlich gegen Gottes Gebote sich wenden, wo Gräuel, Dinge, die in Gottes Augen als Gräuel bezeichnet werden, die werden propagiert, die werden umgekehrt, werden richtig eingesetzt. Es gibt Parteien, die die Abtreibung fördern zum Beispiel, das ist ja Massenmord, das ist furchtbar, was durch die Abtreibung geschieht, dass einfach Kinder werden im Leibe der Mutter getötet und das jeden Tag und unter dem Segen der Regierung mit Regierungsmitteln. Auf solche Dinge sollte man achten. Und wo es nur geht, wenn man sagt, nee, diese Partei werde ich niemals wählen, egal was ist, weil sie das und das sind. Wir sollten nach solchen Inhalten uns richten. Aber weil wahrscheinlich wird man keine Partei finden, die jetzt alles nur das hat, was die Bibel, biblische Werte vertritt, in Fülle, wird es schwierig sein, so eine Partei zu finden, die jetzt hundertprozentig uns entsprechend der biblischen Maßstäbe entsprechen würde. Da muss man sich daran richten, ja, nach dem geringsten Übel zu gehen. Aber wenn ich nicht wähle, dann natürlich, ich kann dadurch stärken, gerade diejenigen, die sehr gegen Gott wirken. Ich kann dadurch sie sehr stärken. Deswegen, nicht zu wählen, das ist kein Ausweg. Nicht zu gehen zu wählen, das ist kein Ausweg. Viel besser ist es zu überlegen, welche Partei vertritt doch diese biblischen Kriterien mehr unter diesen Parteien. Und wenigstens die wählen, denke ich, so ist besser, als wenn man jetzt gar nicht wählt. Aber egal, ob man wählt oder nicht wählt, ja, Gott wird entscheiden. Aber Gott will, dass wir uns daran beteiligen. Wir sagen, ja, was hat das für einen Sinn oder Nutzen? Das brauchen wir gar nicht den Kopf zerbrechen, wir werden das sowieso niemals kapieren. Wir müssen aber das tun, was in Gottes Augen richtig ist. Und Gott will, dass wir verantwortungsbewusste Bürger sind und dass wir Licht sind, Salz sind in der Welt, dass wir das Gute fördern, das Gute unterstützen und gegen Gottlosigkeit uns wenden, auch uns auflehnen, wo sein muss, auch Stellung beziehen. Das will Gott auf jeden Fall. Wie man das macht, das ist wieder die Frage, wie beim Streik, wie ich das individuell mache, jeden Punkt. Das ist wieder die große Kunst des Lebens, dass man es so macht, dass am Ende Gott geehrt wird und dass man wirklich als ein Zeuge da ist und nicht einfach nur als ein Unruhestifter. Gut, Bruder John, soweit mit dieser Frage, ja? Dankeschön.
Ja. Kevin?
Bitte, noch ganz, jemand?
Ganz kurz noch ein Gedanke dazu. Stimme ich auch voll ein. Mir geht es häufig so, dass wenn dann die Wahlen anstehen, dann auf einmal fange ich mich an, mit den Parteien oder so ein Stück weit zu beschäftigen und merke eigentlich, ich sollte auch so, ich sag mal, auch wenn nicht Wahlen anstehen, dass man sich mit den Parteien und mit ihren Inhalten mehr beschäftigt, weil nur dann kann ich auch am Ende des Tages entscheiden. Also gerade jetzt, als die Landtagswahl war, haben wir so einen Freundeskreis und so angefangen zu sprechen und dann merkt man, ja, so wirklich kennt man sich nicht aus. Das gehört auch dazu. Also ist jetzt aus meiner. Ja.
Ja, dass wir dafür beten, ja. Das ist auf jeden Fall richtig. Beten und dann das andere ist wiederum, wenn die Regierung feststeht, jetzt wurde gewählt, wurde entschieden, jetzt ob es uns gefällt oder nicht. Und egal, was für eine Regierung das ist, sie ist von Gott. Und jetzt sind wir als Christen da nicht zur Rebellion aufgerufen, sondern zum Respekt, zur Unterordnung, zu allem Guten wieder bereit sein und das Gute fördern. Egal, welche Regierung an der Macht ist. Das ist die Stärke der Christen gerade. Weil wir machen es das nicht wegen der Regierung, wir machen es wegen Gott. Weil das ist sein Wille, sein Plan ist das. Nicht, weil die Regierung es verdient hat oder weil wir einverstanden sind mit allem oder dass wir unsere Meinung geändert haben. Nein, was gottlos ist, ist gottlos, egal welche Regierung das ist, wie sie sich nennt. Aber wir fördern das Gute nicht, weil jetzt die SPD regiert oder CDU oder noch jemand, sondern weil Gott es so haben will. Aus diesem Grund fördern wir das Gute. Und aus diesem Grund wollen wir treue, loyale Bürger unseres Landes sein, unserer Heimat. Ich denke, das ist, was Gott gefällt, was auch richtig ist. Gut, lass uns jetzt Vers 3 noch anschneiden, es sind noch ja, ganz wenig Zeit geblieben, aber vielleicht so grob Vers 3 schauen wir uns an. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Es ist eine ganz interessante Aufzählung hier von Dingen, die nicht gut sind, die sind nicht schön, unverständig. Wir waren einst unverständig. Was haben wir nicht verstanden? Was ging in unseren Kopf nicht hinein? Worum geht es hier? Wir waren einst unverständig. Ungehorsam waren wir. Wem gegenüber waren wir ungehorsam? Gott gegenüber. Wem gegenüber waren wir unverständig? Ja? Gott gegenüber. Gingen in die Irre. Also, wir gingen in die Irre. Das bedeutet, wir gingen einen falschen Weg. Ja? Wer hat gesagt, das ist der falsche Weg, den wir gingen? Wer hat unseren Weg als falsch bezeichnet, den wir gingen? Wer? Gott, wieder Gott, ja? Dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. Da haben wir nicht Gott gedient, sondern mannigfachen oder vielen verschiedenen Lüsten, Vergnügungen haben wir gedient. Das kommt wieder Ja, die Gedanke der Begierden, das, was uns Spaß macht, das, was man richtig, was uns gefällt, das hat uns beherrscht. Nicht das Verlangen, Gott zu gefallen, hat uns beherrscht, sondern das Verlangen, einfach ja, Spaß zu haben. Lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Also auch hier, wir haben gelebt in Bosheit und Neid. Wem gegenüber war diese Bosheit ausgerichtet? Wem? Den Feinden. Gut, Gott nicht, nein? Also Gott waren wir schon, mit Gott waren wir gut befreundet, oder? Zwar ohne Gott gelebt, aber nicht gegen Gott. Oder wie ist es? Ja, Bosheit auch gegen Menschen, Menschen gegenüber Bosheit. Auch was böse in Gottes Augen ist, das ist Bosheit. Was Gott als Bosheit bezeichnet, ist böse. Verhasst und einander hassend, also jetzt untereinander. Das sind so Bezeichnungen oder Begriffe, die beschreiben das inwendige Leben der Menschen. In diesem Vers, Vers 3, liebe Geschwister, was meint er? Was ist hier so, welche Worte sind so vielleicht die wichtigsten in Vers 3 für uns, wertvollsten? Schaut mal den dritten Vers nochmal an. Was fällt euch da auf? Was ist so, was möchten wir sehr, sehr, welche, wenn du da ein paar Worte unterstreichen würdest, welche würdest du unterstreichen? Welche Worte? Wie? Wo wir waren, denn auch wir waren einst. Das ist es. Diese Liste könnte man weiter fortführen, noch länger machen. Es gibt in der Bibel noch längere Listen, die beschreiben das. Aber hier, wir waren es. Jetzt drehen wir die Schallplatte um. Wie ist es heute? Unverständlich, ungehorsam. Kommt es heute vor? Aber verändert, ja. Kommt es vor, dass wir unverständlich sind? Ah. Ungehorsam? Kommt es vor, dass wir ungehorsam sind heute? Nicht waren, sondern sind. Kommt es vor, dass wir mal in die Irre gehen? Oder mannigfachen Lüsten und Vergnügungen dienen? Kann es so etwas vorkommen heute? Dass wir in Bosheit und Neid, nein, jemand sagt, ja, sowas kommt nicht vor, ja? Bitte? Ob man das will oder nicht, das interessiert niemanden. Ja, das interessiert niemanden. Interessiert, was ist, nicht ob ich will, sondern was ich tue. Kommt das vor, dass ich böse werde? Und kommt, das kommt vor, ja? Aha, okay, das gilt ja. Nicht, was du willst, sondern was du tust. Das ist Bosheit, Neid, kommt Neid vor unter Christen. Verhasst, einander hassend. Oh. Gibt es? Verstehen wir, liebe Geschwister, ja? Und das sind, wir waren einst so. Heute, wir wissen, diese Dinge, sie können vorkommen, aber diese Dinge, sie regieren, sie herrschen nicht mehr. Gott sei Dank. Sie herrschen. Das sind so Überbleibsel von dem alten Leben. Und die sind in unserer alten Natur. Oh ja, wir sind alle sind fähig zu diesen Dingen. Wer von uns ist unfähig, ungehorsam zu sein? Wir sind von uns nicht fähig, Neid oder böse zu sein oder jemanden zu hassen. Fähig sind wir, ja. Aber wir wissen auch, wenn diese Dinge geschehen, wissen wir ganz genau, das ist Sünde. Das ist totale Sünde. Und dafür ist Christus gestorben. Und dafür ist Jesus gestorben. Dafür hat er uns erlöst. Und das darf uns nicht regieren, nicht herrschen, Wir dürfen Buße tun, wenn diese Dinge passieren. Es kommt nicht darum, darauf an, dass ob wir vollkommen sind jetzt. Nein, diese Dinge kommen bei mir nie mehr im Leben vor. Nun, das wird nicht die Wahrheit sein. Das wird nicht die Wahrheit sein. Diese Dinge werden vorkommen, muss man nur lang genug warten. Dann werden sie vorkommen, mal das, mal jenes. Aber die Frage ist, früher, wir haben diese Dinge getan und wir haben uns nicht gekümmert darum. Wir haben einfach gelebt darin. Sogar, wir waren noch stolz, schau, ich bin so. Also ich bin, was, wie ich denke, so rede ich. Ich nehme keine Rücksicht auf andere. Ist mir egal, ich sage immer so geradeaus meine Meinung. Und wenn Jesus in das Leben hineinkommt, diese Überbleibsel, sie bleiben. Und dann beginnt man zu überlegen, Herr, ist das dir gefällig, dass ich so jetzt einfach jemanden auf den Kopf zuschlage mit meiner Wahrheit? Ist das, entspricht das der Liebe? Das wird vorkommen, das wird rauskommen. Aber ich werde daran arbeiten. Ich werde auch darunter leiden. Ich darf Buße darüber tun. Ich darf dagegen kämpfen. Grundsätzlich, Paulus beschreibt mit diesem Wort den Zustand, wie wir waren. Und dieser Zustand, er darf nicht uns einfach so beschreiben, auch heute. Er darf nicht einfach sagen, ja, so bin ich immer noch. Genau so einfach. Er darf nicht zu meinem Wesen sein. Es kann schon passieren, dass ich ab und zu mal das, mal jenes mache, aber das darf nicht zu meinem Wesen gehören. Wenn das zu meinem Wesen gehört, dann bin ich schlimm dran. Dann bin ich sehr, sehr schlimm dran, weil die Bibel sagt, wer seinen Bruder hasst, was ist dieser Mensch? Er ist ein Totschläger. Er ist ein Mörder. Wird ein Mörder das Himmelreich ererben? Nein, sagt die Bibel. Ganz eindeutig. Deswegen, es ist nicht egal, was ich mache. Es darf nicht mein Wesen bedeuten oder beschreiben. Wir sollen nicht vergessen, wer wir waren. Und wenn diese Spuren bei uns auftauchen, das soll uns daran erinnern, das war früher mein Wesen. Jetzt hasse ich diese Dinge, weil mein Wesen hat sich verändert. Christus ist jetzt mein Leben. Ich will Jesus ähnlich sein. Aber diese alte Natur, die ist immer noch da und sie kommt immer wieder mal da vor. Aber sie darf mich nicht regieren. Das ist natürlich ein anderes Thema, aber es ist wichtig, dass wir darüber auch nachdenken und nicht vergessen. Gut, liebe Geschwister, lasst uns jetzt mit einem Gebet abschließen, auch beten um Weisheit, auch über die Fragen, die wir heute angeschnitten wurden, um Weisheit bei diesen Fragen. Und auch hier, was Vers 3 betrifft, dass wir Gott danken, dass er uns von diesen Dingen befreit hat und dass Gott uns offene Augen schenkt, wenn diese Dinge vorkommen, dass wir mit Buße, mit Treue darauf reagieren und nicht einfach sie ignorieren, diese Dinge, sondern dass wir sie bereuen, dass wir diese Dinge hassen, dass wir sie auch aufgeben und verlassen. Lass uns noch zum Gebet jetzt aufstehen. Wer beten möchte, geben wir Raum dazu. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Welt überwunden hast. Und wir danken dir, dass die Welt, egal wie böse sie ist, und doch du regierst die Welt und du entscheidest über Dinge, die hier passieren. Und du bist nicht irgendwo fern und untätig. Wir danken dir dafür ganz herzlich. Bitte hilf uns, dass wir unsere Verantwortung der Welt gegenüber auch wahrnehmen und deinem Willen entsprechend sie ausführen. Danke, Herr, dass du uns von der Macht der Sünde befreit hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns offene Augen schenkst, dass wir diese Offenbarungen, unsere alte Natur wiederentdecken in uns und sehen, dass wir nicht gleichgültig dazu sind, sondern dass wir von ganzem Herzen über diese Dinge Buße tun und vor dir uns beugen, uns demütigen und bei dir und wo es sein muss, auch bei Menschen, darum um Vergebung bitten. Wir möchten dir ähnlich sein, nicht dem Teufel. Herr Jesus, bitte segne uns beim Auseinandergehen, beim Nachdenken Und wir danken dir für dein Wort, welches uns die richtige Ausrichtung zu jeder Frage des Lebens gibt. Amen.